Literatur. Literradio.
Von der Frankfurter Buchmesse, 14. bis 18. Oktober 2020.
Willkommen bei Literradio. Herbert Gnauer begrüßt euch zu einem Interview, nicht im Rahmen, aber im Zusammenhang mit der Frankfurter Buchmesse 2020. Am anderen Ende der Leitung oder an einer anderen Stelle des Internets, genau gesagt in Innsbruck, darf ich Carolina Schutti begrüßen.
Hallo.
Frau Schutti, Sie haben Anglistik studiert, Sie haben eine musikalische Ausbildung gemacht, Sie haben dann in Florenz als Lektorin gearbeitet. Wie sind Sie zur Literatur gekommen?
Ja, die Literatur, die begleitet mich im Grunde schon sehr, sehr lange, seit ich schreiben kann. Aber ich habe mir lange Zeit lang eingebildet, Literaturwissenschaftlerin zu werden, war auch nicht ganz unerfolgreich auf dem Gebiet. Und habe zu einem gewissen Zeitpunkt dann gemerkt, dass beides nebeneinander nicht geht. Hatte auch schon meine ersten kleinen literarischen Erfolge und habe dann ganz einfach entschieden, will ich lieber das eine oder das andere. Und habe mich freien Herzens für die Literatur entschieden und das bisher zu keiner Sekunde bereut.
Die wissenschaftliche Betrachtung und Analyse verträgt sich nicht mit der praktischen Ausführung?
Verträgt sich schon damit, glaube ich, aber es hat einfach zeitliche Gründe. Also es war zeitlich einfach nicht mehr möglich, beides nebeneinander zu machen.
Eine Frage der Ressourcen.
Richtig.
Aber wenn ich mir Ihre Karriere so ansehe, denke ich mir, Sie haben keinen Grund, die Entscheidung zu bereuen. Heuer waren Sie unter anderem nominiert für den Bachmann-Preis. Wie war diese Erfahrung? Es war ja auch von der Abwicklung des Bachmann-Preises eine Premiere in jeder Hinsicht.
Ja, es war eine sehr schräge Erfahrung, weil ja wirklich die soziale Komponente komplett weggefallen ist. Auch solche Dinge wie Fanclub und so weiter. Also man saß ja dann wirklich so relativ alleine vor dem Bildschirm. Und was für mich das Eigenartigste war, war diese Lesung in die Kamera hinein, ohne das Publikum vor mir zu haben. Ich bin jemand, der sehr, sehr gerne vorliest und sehr gerne in Kontakt dann mit den Zuhörerinnen und Zuhörern tritt. Und das ist dann völlig weggefallen und das war die schrägste Erfahrung. Die zweitschrägste war, sich selber dann beim Lesen zuhören zu müssen, sich selber auf dem Bildschirm zu sehen, das war auch sehr, sehr eigenartig.
Allerdings hat man bislang von Teilnehmern und Teilnehmerinnen des Bachmann-Preises schon auch gehört, dass gerade die Situation vor Ort, gerade dort, eine ganz besonders schwierige und anstrengende sei.
Ja, das denke ich schon auch, aber ich denke, dass man nicht so isoliert ist und dadurch auch viel auffangen kann vielleicht. Es ist wahrscheinlich Typsache, ich weiß nicht. Ich kann es jetzt auch gar nicht sagen, ob es mir vor Ort besser gegangen wäre als zu Hause. Es wäre anders gewesen und natürlicher gewesen. Man hätte einfach viel leichter ins Gespräch, auch ins Nachgespräch treten können. Und so war dann ja das Internet aus und man saß da allein.
Ihr jüngster Roman Patagonien ist bei Laurin erschienen. Noch vor Öffnen der Buchklappe hat sich bei mir die Frage aufgetan, wie ist Ihre Beziehung zu Patagonien?
Das ist eine schöne Frage. So hat sie mir noch nie jemand gestellt. Die Beziehung ist sehr ambivalent. Einerseits ist Patagonien mein absolutes Sehnsuchtsland, weil ich leidenschaftliche Bergsteigerin bin. Ich habe jetzt, genau in diesem Moment, wo wir das Interview führen, 1800 Höhenmeter und eine Klettertour in den Beinen und Armen. Also insofern ist mir Patagonien sehr nahe, was die Landschaft, die Berge und so weiter betrifft. Und ich habe allerdings auch für das, was ich im Buch vorhatte, musste ich mir eine Landschaft suchen, die Sehnsuchtsort ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite sehr abgeschieden ist und irgendwie auch eine gewisse Ambivalenz verströmt. Insofern habe ich eben, also mein Patagonien ist mein privates Sehnsuchtsland auf der einen Seite und auf der anderen Seite war es einfach der perfekte Ort, an dem ich diesen Roman spielen lassen konnte.
In der Tat habe ich den Anfang ambivalent, ja fast nebelhaft eigentlich erlebt, diese Szenerie eines Ortes, der sich winterfest macht.
Ja, genau. Also man kennt es in Tiroler Tälern, diese Zwischensaison, Saisonschluss und so weiter. Diese Stimmung.
Gibt es noch? Oder wieder?
Wieder, ja. Also man muss schon in die kleinen Täler fahren, um das zu erleben, weil sonst geht es ja jetzt irgendwie das ganze Jahr schon durch. Aber ich habe das eben gesucht. Also ein Ort, der gerade winterfest gemacht wird, wo die Fenster zugenagelt werden. Ein Ort, wo man weiß, dass man eine gewisse Anzahl von Monaten komplett abgeschnitten ist von der Welt, wo man auch keine Hilfe erwarten kann, wenn etwas sein sollte. Und eben dieses Nebulöse, auch dieses ganz leicht Bedrohliche, das wollte ich schon im ersten Kapitel anklingen lassen.
Es hebt sich so schrittweise der Nebel über die Situation, obwohl das Buch ja wie ein Tagebuch geführt ist. Also die einzelnen Einträge sind auch exakt datiert. Wenn man genau schaut, haben die Chronologien auch, sie sind asynchron eigentlich. Mhm. Und man erfährt so Schritt für Schritt über die Situation der einzelnen Personen.
Mhm. Genau. Also mir ist es darum gegangen zu zeigen, wenn wir jetzt einen Menschen treffen, oder ein Teil dessen, worum es mir gegangen ist, wenn wir einen Menschen treffen, erfahren wir niemals die ganze Biografie auf einmal. Wir erfahren so kleine Bruchstücke, Versatzstücke und erst mit der Zeit erfahren wir, was das für ein Mensch ist. Und von manchen Menschen erfahren wir es nie, auch wenn sie uns noch so nahe stehen. Also das ist einmal das eine, also nicht dieses Erzählen einer Biografie, sondern dieses Erfahren und sich langsam herantasten. Und auf der anderen Seite sind es ja 5 Aussteigerinnen, Aussteiger, um die es geht, die da so in die Landschaft hineingeworfen sind, mehr oder weniger zufällig oder gewollt auch, aber es spielt viel der Zufall eine Rolle. Und diese kleinen Bruchstücke, die setzen sich dann puzzelmäßig nach und nach zusammen.
Bei manchen habe ich den Eindruck gehabt, sie haben sich schon sehr bewusst dorthin geworfen. Bei anderen ist der Zufallsfaktor vielleicht höher.
Genau, also dieses Paar, um das es geht, Sarah und Johannes, die sind ganz bewusst dorthin gefahren, also immer weiter in den Süden Patagoniens, und sie wollten sich dort ein zweites Leben aufbauen. Bei Sarah, das ist eine Figur, über die wir sehr wenig erfahren, die hat auch nur ein Kapitel, steht allerdings sehr zentral. Sie als Person in dieser Gesellschaft, Gemeinschaft und auch ihr Kapitel sozusagen steht auch relativ zentral im Buch. Ihr ist es augenscheinlich gelungen, ihrem alten Leben davonzulaufen. Bei ihrem Partner Johannes ist die Sache schon vertrackter. Er schreibt mehr oder weniger heimlich einen Blog, und dieser Blog besteht mehr oder weniger aus Briefen an seine Ex-Frau. Er kann natürlich nicht erwarten, dass seine Ex-Frau die jemals findet in den Untiefen des Internets, aber da merkt man schon, dass es ihm nicht ganz gelungen ist, sich von seinem alten Leben komplett abzutrennen, auch wenn das eine bewusste Entscheidung war, mit Sarah dorthin zu fahren. Bei Ben, einem ehemaligen Krankenpfleger, Boulderer und so weiter, war es so, dass er sein Leben nicht mehr ertragen hat und dann aufs Geratewohl einfach immer weiter weg wollte und noch immer mehr Einsamkeit gesucht hat und dann dort gestrandet ist auch.
Und dann gibt es noch eine weitere Figur, die auch nicht zu Wort kommt, aber doch vor allem am Ende eine ganz, ganz zentrale Rolle spielt.
Mick. Richtig, ja. Genau, Mick ist ein Kartograf, von dem wissen wir gar nichts. Wir wissen weder, wie er dahin gekommen ist, noch was er genau macht. Er ist wohl Kartograf und soll irgendwie Karten erstellen, aber er bleibt sehr geheimnisvoll. Er ist aber die Figur, in die sich dann die zentrale Figur des Romanes oder die zentralste des Romanes verliebt, kann man nicht sagen, aber es ist so ein Sehnsuchtsmensch für sie. Und ja, das tragische Ende wollen wir jetzt an dieser Stelle nicht verraten. Es wäre schade, sehr schade. Aber ich sage nur, stille Wasser sind tief. Ich glaube, so viel kann man verraten.
Auf jeden Fall. Und Berge und Dächer sind hoch.
Richtig.
Die 4, über die wir schon gesprochen haben, Sarah, Johannes, Ben und Mick, sind bereits vor Ort, haben sich dort schon sesshaft gemacht und eigentlich ganz gut eingerichtet und auch ein Geschäftsmodell entwickelt.
Richtig. Ist ein ganz interessantes Geschäftsmodell. Und zwar müssen sie dort unten natürlich überleben. Aber Sarah sagt immer, Träume seien verboten, weil ihrer Meinung nach Träume nur weitere Träume nach sich ziehen und man dann wieder in diesem Leben landet, vor dem man eigentlich davongelaufen ist. Diese Gruppe ist sehr stabil. Also wir haben auf der einen Seite das Paar, auf der anderen Seite die beiden Männer, Mick und Ben. Jeder hat seine Aufgabe und es funktioniert ganz wunderbar. Das Geschäftsmodell ist sehr einfach. Es besteht darin, ein Schild an die Schotterstraße zu stellen und Touristen einzuladen beziehungsweise das Ganze im Internet zu bewerben. Sie haben dort eine Unterkunft aufgebaut und Sarah führt oder sie bietet geführte Touren an für die Gäste, die dort kommen. Weit kommt man nicht an diesem Ort, denn das Tal ist dann bald aus und es gibt kein Weiterkommen mehr, weder zu Fuß noch mit dem Auto. Aber ich denke, so eine Talwanderung wird sich schon ausgehen.
Und es ist fernab dessen, was man vielleicht so Zivilisation gemeinhin so nennen pflegt.
Genau, genau. Also das ist ja auch der Sinn der Sache, ein sehr einfaches, ursprüngliches Leben. Es ist etwas, das jetzt sehr durch unsere Gesellschaft geistert, habe ich beobachtet. Dieser Wunsch, ursprünglich zu leben und sich vielleicht von der Gesellschaft ein bisschen abzukapseln. Inwiefern das einem gelingen kann, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Und das war auch eine Frage, der ich in diesem Buch nachgehe. Ob es wirklich so leicht ist zu sagen, ja, ich will mit euch allen anderen, dem Rest der Menschheit nichts mehr zu tun haben und ich kappe alles. Also ganz so einfach, wie sich das meine Protagonisten vorgestellt haben, ist es jedenfalls nicht.
Es ist schon allein ein gewisses Risiko, in einer Situation zu sein, in der der nächste Arzt einfach nicht Stunden, sondern eigentlich Tage entfernt ist.
Ja, zum einen das und zum anderen, ich habe es noch extremer formuliert, auch wirklich hingeschrieben, weil es mir so wichtig war, sie können ja gar nicht überleben. Also ohne diese Schotterstraße bzw. den nächsten großen Ort würden sie ja da verhungern, da wächst ja gar nichts. Also da gibt es, sie pflanzen irgendwie so ein bisschen zerfransten Spinat an oder so. Aber es ist ja so, sie sind ja absolut abhängig von der Zivilisation. Also indem sie sich die Vorräte kaufen und so weiter. Also dieses Abkapseln funktioniert für diese Truppe mal auf jeden Fall nicht.
Wie sind die Winter in Patagonien?
Kalt, unfreundlich. Man bleibt am liebsten drinnen. Stürmisch.
Schneereich?
Nicht sehr schneereich. Also man wird nicht immer eingeschneit. Ich denke, das hängt auch davon ab, wo man ist. Der Wind verweht ja sehr viel.
Also so abgeschnitten wie manchmal in Tiroler Tälern ist man eigentlich nicht?
Doch, das auf jeden Fall. Also wenn die Straße zu ist, ist sie zu. Das hängt aber davon ab. Patagonien ist ja, das ist jetzt kein Land oder es ist ein ganzer Landstrich und da hängt es davon ab, wo man dann ist. Also in meinem Tal, das ich mir hier ausgedacht habe für das Buch, sind sie schon abgeschnitten von der Welt.
In dem nächsten Ort sind ja die Rollläden fest herunten. Ich habe mich erinnert gefühlt, ich habe einmal zufälligerweise Fendt erlebt in der kurzen Zeit, in der dort keine Saison ist und das war wiederum so ein bisschen eine Erinnerung an Shining, dieses einsame Hotel am Berg oben, weil von den, ich weiß es nicht, keine Ahnung, also ein paar hundert Einwohnern von Fendt waren wir zu fünft, glaube ich, die größte anwesende Menschengruppe, alle anderen waren auf Urlaub. Das war schon sehr eigen.
Ja, es hat schon was, also diese verschlossenen Orte, das ist ganz was Spannendes, finde ich. Also eben dieses alles dicht machen und dann gibt es ja doch irgendwie so geheimnisvolle Menschen. Also in meinem Buch ist es so ein Mann, der das ein bisschen nach dem Rechten schaut, über den wir auch nichts wissen. Und es hat schon ganz was Eigentümliches. Und man muss seinen Mitmenschen, diesen wenigen, die dann noch ausharren, man muss denen schon vertrauen. Weil sonst sind wir gleich in so einer Horrorgeschichte drinnen, die man jetzt nicht unbedingt haben möchte.
Man ist einerseits sehr auf sich zurückgeworfen und andererseits, wenn man sich in einer Gruppe befindet, denke ich, da auch Dynamiken ausgesetzt, die unter Umständen schwer zu beherrschen sein können.
Genau, genau. Also jetzt sind wir bei der Iris, das war jetzt schön aufgelegt, vielen Dank, diese Gruppe, die ja recht stabil auf vier Pfosten steht, die sie gehörig durcheinander wirbelt, weil da plötzlich Gefühle auftauchen wie Eifersucht, sei sie begründet oder auch nicht. Es verschieben sich dann vielleicht Freundschaften, es verschieben sich überhaupt Mechanismen, Tagesabläufe, das können ja ganz kleine, winzige Dinge sein, die einfach nicht mehr so funktionieren, wie man es geplant hat oder wie sich es eingespielt hat. Und es kann so eine Person, eine Gemeinschaft schon gehörig auf die Probe stellen. Man kennt das vielleicht noch aus der eigenen Schulzeit. Da gab es ja in den meisten Klassen irgendwie einen oder zwei, die einfach sehr anstrengend waren und vielleicht dann verantwortlich waren für das Gelingen oder Nichtgelingen einer Klassengemeinschaft. Es kann in beide Richtungen gehen. Es kann irgendwie ganz was Positives sein, so eine Dynamik, die von einer Person ausgeht, oder negativ.
Sie kann auch entgleisen, und das wird dann sehr schwierig, wenn man sich an einem Ort befindet, an dem man sich nicht zurückziehen kann und die Situation verlassen, heraustreten.
Ganz genau. Diese Iris, die ist ja der Sarah, die im Grunde wirklich die Fäden da in der Hand hat, von Anfang an suspekt. Sie humpelt ein bisschen und die Sarah sagt, ach, mit der werden wir nur Probleme haben, aber die anderen glauben ihr das nicht so recht. Und das wollen wir nicht verraten, welches Geheimnis die Iris hat. Nein, das machen wir nicht, auf gar keinen Fall. Aber jedenfalls trägt sie irgendwie schon einen sehr schweren Rucksack mit sich herum. Also bleiben wir bei dieser Metapher. Und gerade in so einer abgeschiedenen Gegend und in einer Gruppe, die relativ filigran ist, zwar stabil steht, aber doch störanfällig ist, ist so etwas natürlich sehr gefährlich. Wenn jetzt jemand daherkommt, wo man nicht weiß, ja, was schleppt er denn noch an, außer sich.
In der Tat beginnt ja die Situation auch schwierig zu werden, was allerdings auch viel damit zu tun hat, dass Sarah sich aus ihrer dominanten Rolle verdrängt fühlt. Also Eifersucht bezieht sich ja jetzt nicht nur auf die Person des Johannes, ihres Freundes, sondern durchaus auch auf die bestimmende Position, die sie innehat.
Ganz genau, weil bis zu diesem Zeitpunkt, ich erzähle das zwar nicht aus, aber ich glaube, man sieht das dann trotzdem ganz gut, war es so, Sarah hat bestimmt und ihr Freund, der war auch ihrer Meinung, und Mick und Ben sind so mitgelaufen. Also das war alles, das sind so ganz einfach gestrickte Menschen, glaube ich, die dann sehr einverstanden sind mit diesen Regeln und regen sich da über nichts auf. Aber wenn dann plötzlich eben so jemand von außen kommt, dann verschieben sich die Dynamiken und die Sarah kann nicht mehr allein bestimmen, weil dann gibt es vielleicht plötzlich diesen Ben, der sich für Iris, die neu angekommen ist, einsetzt und sagt, jetzt gibt sie doch eine Chance, lasst sie doch bei uns sein und so weiter. Und das stimmt, also Sarah entgleitet sehr viel. In dem Kapitel, das ihr gehört, sieht man das auch symbolisch. Sie vergisst auf ganz wichtige Dinge, als sie die Gruppe auf eine mehrtägige Wanderung führt. Und das zeigt schon, dass sie sehr, sehr aus der Spur geraten ist zu dem Zeitpunkt.
Auch Ben hat da durchaus ambivalente Gefühle und fühlt sich zwar einerseits sehr zu Iris hingezogen, ist auf der anderen Seite aber unsicher, wie weit er dem nachgeben soll.
Ganz genau, weil er weiß, er ist, glaube ich, ein kluger Mensch, er weiß, er könnte ganz viel riskieren, weil dieses Leben, das funktioniert ja für die vier. Wenn dann jemand daherkommt und er sagt das an einer Stelle auch und er bietet sich ihm quasi wie ein Geschenk an, weil es ja nicht leicht ist, da jemanden kennenzulernen in dieser Einöde. Also da braucht es schon sehr viel Zufall, dass man da irgendwie auf jemanden trifft, in dem man sich vielleicht verlieben könnte oder eine Partnerschaft eingehen könnte. Und jetzt steht dieses Geschenk vor ihm. Und er zweifelt aber so, naja, soll er das annehmen oder riskiert er, wenn da irgendwas nicht funktioniert mit diesem Geschenk oder mit dieser eventuellen Partnerschaft, riskiert er dann vielleicht, dass alles in die Brüche geht. Und das Leben, das er sich da sehr schön aufgebaut hat und diesen Frieden, den er sich immer gewünscht hat und jetzt endlich hat, den würde er aufs Spiel setzen für ein bisschen verliebt sein. Und das bringt ihn sehr in die Zwickmühle.
Außerdem ist Iris die einzige Figur, die keine klar definierte Aufgabe erfüllt.
Gar nicht. Die anderen, die wollen sie ja nicht, oder vor allem Sarah möchte sie ja gar nicht mitmachen lassen, weil das hieße, dass sie wirklich vollwertiges Teil der Gemeinschaft ist. Für Sarah ist sie immer noch so etwas wie eine Touristin, die halt ausnahmsweise auch über den Winter bleiben möchte. Würde sie da anpacken, wäre sie natürlich ein Teil der Gruppe und dann wäre sie auch schwerer wieder loszuwerden. Und es wäre auch gar nicht so leicht für sie, einen Platz zu finden, weil die Rollen ja schon ganz fest verteilt sind.
Sie ist allerdings weit mehr als eine einfache Touristin, die da zufällig hingespült wurde. Sie hat schon sehr tiefgehende Auseinandersetzungen und durchaus auch gute Gründe, sich zurückzuziehen.
Ja, jetzt sind wir wieder bei dem, worüber wir nicht sprechen wollen. Sie ist vor etwas geflüchtet, ich glaube, das kann man verraten, sie ist vor etwas geflüchtet und sie ist auch eine starke Frau, obwohl sie auf der anderen Seite ein Opfer ist. Es war mir auch ganz wichtig, einmal eine Frauenfigur zu schaffen, die jetzt einfach nicht die verlassene, trauernde Ehefrau ist oder die arbeitslose Journalistin, sondern eine Figur, die einfach mal ganz, ganz, ganz was anderes ist. Also die Opfer ist eines ihres Onkels, der vielleicht einfach viel von ihr verlangt hat und dann verketten sich so die Umstände, haben dann körperliche Auswirkungen. Aber sie zieht sich einen Rucksack an, trotz ihrer Probleme und macht sich einfach auf ins Ungewisse. Und das macht sie auf der anderen Seite auch sehr stark. Eine sehr starke Frau, die aber vielleicht doch Sehnsucht hat, auch einmal loslassen zu dürfen. Und eben, sie fühlt sich ja irgendwie auch hingezogen zu Ben, wobei sie ihn mehr oder weniger ausnützt. Es ist so eine Figur, wo man absolut nicht sagen kann, ja, ist sie jetzt, dürfen wir uns jetzt mit ihr identifizieren? Ist sie jetzt nett oder ist sie nicht nett? Ist das jetzt irgendwie eine angenehme Protagonistin oder nicht? Das weiß man bis zum Ende nicht. Wie es oft bei Menschen so ist. Ja, ist sie uns sympathisch? Ja, ist sie, aber vielleicht hat sie auch Seiten, die uns weniger sympathisch sind. Also Klischee ist sie auf jeden Fall keines. Ich glaube, so viel kann man sagen.
Sagen wir so, sie sorgt für einen der härtesten Schlusssätze, die ich jemals am Ende eines Romans gelesen habe.
Ja, er ist brutal, aber ich wollte ihn unbedingt stehen lassen.
Ich glaube, ich werde noch sehr, sehr lange über ihn nachdenken. Er hat eine, ja, nicht nur Brutalität, sondern auch eine gewisse Grausamkeit.
Ja, absolut, absolut. Mhm. Aber da wollen wir jetzt auch nicht zu viel drüber sprechen, glaube ich.
Keineswegs. Vielleicht wollen Sie uns eine Stelle vorlesen?
Ja, vielleicht gleich den Anfang, ein kleines Stückchen. Er muss die Tür mit Gewalt zuziehen, denn der Wind schlägt gegen das Holz und reißt ihm die Klinke beinahe aus der Hand. Der Seesack hängt schwer über seiner Schulter. Mit gebücktem Kopf geht er die Schotterstraße entlang. Die Telefonleitungen schwingen auf den niedrigen Stützen mit den Böen hin und her. Er hätte den Jeep ohne weiteres vor dem Laden parken können, aber er hat sich dazu entschlossen, ihn im Windschatten seiner Unterkunft stehen zu lassen, um die restlichen Einkäufe in Ruhe einpacken zu können, ohne vor Staub tränende Augen, ohne Angst, dass der Wind die Autotür aufdrückt und so die Angeln beschädigt. Der Großteil der Häuser ist bereits verlassen, die Fenster sind vernagelt, nur wenige Menschen harren außerhalb der Saison hier aus. Das Hostel hat eigentlich schon geschlossen, kaum einen Menschen sieht man auf den Straßen. Die wenigen Bars sind zu, die Bäckerei, die meisten Geschäfte. Der nächste Arzt ist knapp 3 Autostunden entfernt. Der Bus fährt alle 2 Wochen und auch das nur, solange die Straße befahrbar ist. Kaum noch lässt sich die Lebendigkeit der Sommermonate erahnen, mit ihren Scharen von Kletterern, Radfahrern, Weitwanderern, die am Ende der Welt nach Ursprünglichkeit, Herausforderung und Abenteuer suchen.
Das war eine Passage aus der eingangs erwähnten Situation, in der sich der Ort einerseits winterfest macht, verlassen wird, bis auf diese eine rätselhafte Figur, die da nach dem Rechten sieht und dafür sorgt, dass, falls sich doch jemand dorthin verirrt, er nicht verhungern muss. Und andererseits Ben eine Auszeit genommen hat, die auch vorgegeben ist, weil er Vorräte für den Winter einkauft. Mhm.
Ganz genau, also das hat er sich, passt ja ganz gut zusammen. Also das heißt, er kann vorgeben, Vorräte einzukaufen und diese Fahrt zu übernehmen. Und auf der anderen Seite nützt er die Zeit natürlich, um über dieses vielleicht Verhältnis, die vielleicht Partnerschaft, vielleicht Verliebtheit mit Iris nachzudenken.
Womit wir bei den Zeitachsen wären. Es hat mich während des Lesens des Romans eigentlich sehr gereizt, die chronologischen Verläufe grafisch darzustellen und habe mich gefragt, was für Kurven das wohl wären. Ich habe es dann leider bislang zumindest nicht getan. Wie hat sich das entwickelt oder wie haben Sie es entwickelt?
Ja, das war wahnsinnig kompliziert. Das war tatsächlich kompliziert. Ich wollte das nämlich, dieses Buch auf keinen Fall linear erzählen, weil mir da so viel verloren gegangen wäre. Und ja, habe mich dann eben entschieden, also durch die Datierung hoffe ich, dass sich die Leser gut auskennen. Und allein durch die Daten ist die Bewegungsrichtung der Figuren klar. Weil die eine fährt in die andere Richtung, die andere in die andere. Und sie treffen sich nicht unterwegs. Und eben, ich habe einfach versucht, es mal nicht hinzuschreiben, sondern anders zu lösen und eben mit Hilfe dieser Einträge und dieser Datierungen darzustellen.
Und insofern sorgen die Datierungen ja eigentlich mehr für Rätsel als für Klarheit.
Ja, genau. Also eben dieses Klare wollte ich da umschiffen, weil es hat sich so ein Unbehagen eingeschlichen, wenn ich das Ganze linear erzählt hätte, dann wäre da so ein Abenteuerroman daraus geworden vielleicht, und das wollte ich einfach nicht. Und dieses Rätselhafte, also gerade in diesem Buch sind ja noch mehr Leerstellen vorhanden als sonst in meinen bisherigen Büchern, und ich finde, das passt einfach so zu dieser Situation, zu diesen Figuren, vor denen wir nicht viel erfahren. Und habe eben dieses zeitliche Moment da auch noch hineingestrickt in diese Leerstellen.
Es sind keine Kreise, weil sie sich nicht schließen. Sie schneiden einander auch nicht. Sie finden gleichsam in unterschiedlichen Ebenen statt.
Ja, also es ist so, wie wenn man mit so Laserpointern in die Nacht hinausschaut. Aus einer gewissen Perspektive sieht man dann den Kreuzungspunkt. Und wenn man sich ein bisschen bewegt, sieht man, die Linien berühren sich gar nicht. Also vielleicht ist das ein Bild für diese Struktur des Romans. Also dass man sagt, es kreuzt sich nur aus gewissen Perspektiven, aber in Wirklichkeit richtig berühren tun sie sich nicht. Und die Figuren, die tauschen sich ja auch nicht wirklich aus. Die sind, jeder ist dann doch so mit sich beschäftigt, dass die nicht wirklich ein Interesse haben am Gegenüber. Also es ist ja nicht so, dass die da auswandern und dann diese wahnsinnige Freundesgruppe werden. Überhaupt nicht. Es funktioniert, es ist stabil. Aber es ist jetzt nicht so, dass da eine großartige Freundschaft wäre zwischen den Figuren.
Ich sehe sie auch gar nicht so linear verlaufend. Das würde den, na natürlich können sie auch linear unterschiedliche Geschwindigkeiten haben, aber dennoch sehe ich das eigentlich mehr als eine Art Kurve. Zumindest bei den Personen, bei den drei Personen, die am meisten zu Wort kommen. Johannes, Ben und Iris.
Eine Kurve, ja, warum nicht Kurve? Warum nicht Kurve? Also ja, Kurven, ja, genau, die sich vielleicht einmal ein bisschen nahe kommen und dann wieder auseinanderdriften.
Und sie kommen sehr unterschiedlich oft zu Wort.
Das ist richtig, ganz genau. Also da, das liegt daran, dass man dann doch eine Geschichte erzählen muss ich, und oder möchte. Und ja, also bei Sarah liegt es ja, wie ich eingangs schon gesagt habe, liegt es daran, dass sie zwar die zentrale Figur ist, aber nur dieses eine zentrale Kapitel, das dafür wie eine Säule dasteht. Der Mick, der darf gar nicht zu Wort kommen, weil es würde gar nicht zu seiner Figur passen oder zu seiner Rolle in dem Buch. Ja, und die anderen, die wechseln sich einfach ab.
Obwohl Mick ja sehr interessante Tätigkeiten ausübt. Einerseits baut er ein Wasserrad, also arbeitet eigentlich an einer Art Energieversorgung, und andererseits kartografiert er die Gegend, um Wanderkarten für Touristen herzustellen.
Ja, also der ist das richtig, also ich mag den so gern, auch wenn er so wenig Raum hat in dem Buch, aber der ist eine schöne Figur, der hat ja auch ein sehr merkwürdiges Hobby, kann man nicht sagen. Er stellt sich nächtens aufs Dach und lässt sich vom Wind tragen. Das ist etwas, das fällt doch einem normalen Menschen gar nicht ein, aber ihm schon. Und eben, wie ich eingangs auch gesagt habe, stille Wasser sind tief. Also er ist die Figur, die mich beim Schreiben, auch wenn sie wenig Raum hat, am meisten interessiert hat und die mir persönlich, wenn ich das als Autorin so sagen darf, ich möchte den anderen jetzt nicht Unrecht tun, aber es ist so meine Lieblingsfigur da drinnen. Dem würde ich wirklich gerne in echt begegnen und ich könnte, glaube ich, auch ein ganzes Jahr und länger mit dem Menschen verbringen.
Sehr interessant, dass Sie gerade die Figur, die Ihnen am meisten am Herzen liegt, offenbar eigentlich gar nicht zu Wort kommen lassen direkt.
Ja, vielleicht weil sie mir so am Herzen liegt. Also dieses Gelabere macht ja auch viel kaputt oft. Und er hat so sein Geheimnis und seine Aura und er wird ja charakterisiert durch die Tätigkeiten, die er macht. Und das ist schon genügt. Also ich glaube, neben diesen Menschen könnte man monatelang schweigen im besten Sinne und sich wohlfühlen dabei.
Ich danke Carolina Schutti für das Gespräch und kann den aktuellen Roman, nicht nur den, aber auch den. Patagonien, erschienen bei Laurin, nur wärmstens empfehlen.